Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Nach solchen ermutigenden Liedern müsste es eigentlich einem gut gehen, oder? Es ist schön, dass immer so krass, was wir singen. Wenn man so den Text liest, dann muss es eigentlich in uns etwas passieren. Also bei mir ist es immer so, ich lese wirklich das, was da steht. Es liegt vielleicht daran, dass es nicht meine Muttersprache ist. Denn ich singe ja nicht auf Französisch, es ist entweder Englisch, es ist noch fremder, oder Deutsch. Also lese ich genau, was da ist, ob es für mich gerade passt. Manchmal schweige ich, heute nur einmal, ansonsten finde ich das sehr erbaulich, was da steht. Und dann manchmal frage ich mich, glaube ich das wirklich so, wie das steht? Ja, dass Gottes Herrlichkeit und dass er eigentlich alles für mich ist, dass mein Gott ist groß, mein Gott ist mein Heiler und so weiter und so fort. Und während, ich glaube, das vorletzte Lied lief, kam mir so ein Gedanke, das hat mit meiner Predigt nur am Rande zu tun. Dieser Gedanke war, wir singen immer Gott, ja, weil wir eigentlich seine Macht als Gott begreifen. Aber ist uns das bewusst, dass wir von unserem Vater reden? Das ist eine andere Geschichte. Gott, das kann sowas Großartiges, aber Fairness sein. Aber wenn uns bewusst ist, dass wir eigentlich von unserem Vater reden, dann ist es eine völlig andere Beziehung. Denn ein mächtiger Vater, ich denke, die Kinder von Bill Gates wissen, die müssen nicht in den Stau am Flughafen, die nehmen den Sondereingang zum Privatflieger. Sie wissen das, weil sie wissen, dass wessen Sohn sie sind oder Tochter. Und wir, wenn wir Gott sagen, ist uns das bewusst, dass wir von unserem Vater reden. Letzten Monat kam, gut, das war jetzt bezogen auf was vorhin war. Vielleicht passt das, weiß ich nicht. Wir haben letzten Monat, wisst ihr noch, was das Thema war? Letzten Monat? Siegreich beten. Vielleicht bin ich der Einzige, der ein Problem mit dem Ausdruck hat. Ich habe mich gefragt, was man so unter siegreich erstmal verstehen soll, das Wort siegreich. Und da kamen mir so Gedanken, die gebe ich einfach hier mit. Vielleicht, dass unsere Gebete, also wenn wir die Menge unserer Gebete nimmt, ja, all diese Gebete und dann so eine Statistik drüber zieht und dann sagt, gut, ab 80% aufwärts ist es ein siegreiches Gebet. Und alles, was drunter ist, sagen wir so, die graue Zone, ja, nicht siegreich, vielleicht mittelmäßig. Und alles andere Verlust, Leistung. Versteht ihr, was ich meine? Mich bewegt sowas. Das und, weil, bin ich vielleicht kompliziert? Nehmt ihr das einfach so hin, so pfuh, siegreich beten und es ist euch einfach so klar? Mir ist es gar nicht so klar. Ich habe die ganze Zeit mich mit diesem... Dass wir durch Gebet, ist siegreich vielleicht, wenn wir durch ein Gebet, so ein Alltagsberg, ja, so, ich habe einen Job verloren und ich bete und ich habe noch besseren Job innerhalb von Sekunden, einer ruft und während ich bete und sage, ja, hör, du, so, da, da. Und dann bist du schon drin. Eine Situation verändert sich durch das Gebet. Ist es dann so ein siegreiches Gebet? Also gedanklich bin ich eigentlich einen Schritt davor. Mich beschäftigt eigentlich, da wenn man es vom Siegreich beten, mich beschäftigt so, wer ist denn das, zu dem ich bete? Und welche Beziehung habe ich zu ihm? Und deswegen passt ja das Thema für diesen Monat so gut. In Beziehung, siegreich leben. Denn wenn ich nicht so richtig verstehe, mit wem ich zu tun habe, kann ich beten, was ich will, wie ich mir das vorstelle, und es ist nicht sicher, dass es wirklich so ist, wie Gott sich das vorstellt. Also, habe ich mir gedacht, in Beziehung siegreich leben, ich beschäftige mich also nicht mit der Beziehung zwischen Menschen heute, ne? Die gibt's nämlich auch, aber das ist ja nicht mein heutiges Thema. Ja, man könnte sagen, in einer Ehe, dann wäre das Teil eines Eheseminars oder so, oder wo auch immer wir uns bewegen in unserem Umfeld. Heute rede ich, das wäre dann so horizontal. Ich beschäftige mich aber mit der vertikalen Beziehung zwischen Gott und uns, seinen Kindern. Das ist mein Thema heute. Also wenn ihr Beziehung hört, dann geht's heute ausschließlich um diese Art von Beziehung zwischen Menschen und ihrem Schöpfer. Okay? So. Also Menschen. Also deswegen, ich mache einen Schritt zurück, denn ich möchte wirklich zum Ursprung unserer persönlichen Motivation gehen. Ich habe mich heute nicht vorgestellt, weil ich festgestellt habe, dass jeder, der im Raum ist, mich kennt. Vielleicht diejenigen, die da auf die Aufnahme sehen. Also ich bin Lasso und ich gehöre zum Gospelhaus. Juhu! Menschen, die Christus Jesus als Gottes Sohn anerkennen und den als ihren Retter annehmen und Herrn betrachten, die nennt man, komm, helf mir, die nennt man Christen. Ah, das ist eine gute Steilvorlage mit dem Wort Jünger. Jünger ist gut, aber Christen sind alle Jünger. Aber Jünger sind nicht unbedingt alle Christen. Also Christen sind sowieso Jünger. Aber Jünger sind nicht alle Christen. Aber das ist ein Thema für sich, darüber könnten wir predigen. Aber erstmal so, danke für die Steilvorlage. Wir sind alle Jünger, aber wir sind vor allem Christen, wir sind Gottes Kinder. Und wenn wir einzelne Christen fragen würde, wenn wir in diesem Raum jedem einen Zettel geben würde, sagen, was verstehst du darunter, dass du Christ bist? In zwei Sätzen. Ich bin nicht sicher, ob wir alle das gleiche Verständnis zum Ausdruck bringen würden. Und das ist ja schon ein Problem. Wenn wir nicht das gleiche Verständnis haben vom selben Gott und vom selben Glauben, denn es gibt ja nur diesen einen Glauben an Gott und er ist in der Bibel fest definiert, dann hat das definitiv einen Einfluss auf die Beziehung, die wir zu dem Ursprung dieses Glaubens haben. Versteht ihr? Denn der eine ihn als fernen Gott betrachtet, der andere als liebenden Vater, da ist da schon eine Spannung dazwischen. Das habe ich mir gedacht. Reden wir erstmal über diesen einen Gott, über das Verständnis von Christsein, das wir heute zumindest, wenn wir aus dem Raum gehen, hören, nochmal hören, das habt ihr alle schon mal gehört, aber das ist eine gute Erfrischung, denke ich, wenn wir von Beziehung zum Gott, zum Schöpfer reden, zu unserem Gott und Vater, dass wir begreifen, was die Bibel darunter versteht. Also, ich werde ein paar Dinge sagen, die vielleicht herausfordernd sind, aber es ist nicht meine Schuld. Da gibt es Zitate in der Bibel, damit müsst ihr euch dann auseinandersetzen. Ich hebe es nur hoch. Ja? Nun, ich warne euch, es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert als 30 Minuten. Also wer mal irgendwas im Backofen hat und was getimt ist, der bringt heute ein Rauchopfer, aber das ist, denke ich, auch okay, ja? Also, Jesus war unterwegs mit seinen Kindern. Mit seinen Jüngern. Und er war nachdem er mit denen diese 3,5 Jahre, so wird's geschätzt, verbracht hat, saß er mit denen an dem Abend. Ich rede vom Abendmahl. Ne? Ihr seid alle Insider hier, deswegen nehme ich solche Abkürzungen. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am letzten Abend, bevor er festgenommen wird, und spricht mit denen. Und da steht, erstens, in Johannes 16, für die Verse 12 und 13, da steht, dass er ihnen sagt, er hätte noch sehr viel zu sagen. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Das sagt einer zu Menschen, die 3 Jahre lang gesehen haben, was er tut, seine Wunder, die von ihm belehrt worden sind. Und er sagt, nachdem er so viel Zeit mit denen verbracht hat, er sagt, ich hätte noch sehr viel zu sagen. Aber ihr werdet überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Paraklet, der Helfer, damit es gemeint ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er informiert sie, das, was ihr erlebt habt, ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. aber das würde euch komplett überfordern. Ja, dieses tote Auferwecken und Wasser in Wein verwandeln und was auch immer, Kranke heilen, Leprakranken berühren, das war verboten, da hat es gemacht und da wurde heil rein. All diese Dinge habt ihr erlebt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich eigentlich hätte drauflegen können, drauf, aber das würde euch komplett überfordern. Deswegen schicke ich euch, ich gehe und ich schicke euch den Heiligen Geist. Das ist eine Steigerung. Denn wenn es euch überfordert und ihr einen Helfer braucht, dann ist es natürlich nicht möglich, mit unserem Wesen das zu erfassen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Logisch, oder? Deswegen brauchen wir einen Helfer. Denn das, was das Christsein ausmacht, schafft ihr aus eurem Wesen heraus nicht. Deswegen braucht ihr einen Helfer, den schicke ich euch. Das ist der Heilige Geist. Da spricht Jesus zu Menschen, wie gesagt, die von ihm schon jede Menge Input bekommen haben. Warum? Weil uns Gottes Absichten ohne Gottes Geist immer verborgen bleiben würden. Wir brauchen den Heiligen Geist also, um zu begreifen, was Gott unter dem neuen Bund versteht. Denn es gab einen alten Bund. Und in dem alten Bund war klar, einmal im Jahr hat der Hohepriester dafür gesorgt, durch ein Opfer, dass das gesamte Volk Vergebung der Sünden bekam für ein Jahr. Das Schöne war, die hatten nicht nur Vergebung der Sünden, sondern die hatten die Garantie dadurch, dass sie sündenfrei waren, dass Gottes Segen für sie verbrieft war. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab ja so einen Berg, und den anderen, und da gab's ja, hier standen sie, dann wurde es gesegnet unter Mose, und da standen sie, und da wurde sie verflucht. Segen ist die Konsequenz davon, dass man in Line, also richtig, da ist, konform ist mit Gottes Erwartung. Dass sie das nicht aus eigener Kraft schaffen konnten, hat Gott ihnen das, die Möglichkeit gegeben mit dem Opfer. Also hat der oberste Priester dafür gesorgt, dass die Garantie des Segens gewährt wird durch dieses Opfer. Dann durften sie, juhu, nach Hause jubeln gehen. Ein Jahr Segen zusätzlich. Ich bin zwar einer, der seine Frau schlägt, aber es macht nichts. Ich kriege Segen. Warum? Nicht, weil ich cool bin, sondern weil der Hohepriester ein Opfer dargebracht hat, was Gott akzeptiert hat. Cool, ne? Ich muss nicht besser werden. Das ist der alte Bund. Wir müssen uns wirklich klar werden, es war keine Erwartung am Volk, dass sie besser werden. Die Erwartung war, ihr bringt ein Opfer für euer Schlechtsein. Ist uns das überhaupt klar? Weil wir immer versuchen, Gott zu gefallen durch unsere tollen... Schaffen wir nicht sowieso. Ist egal, vergesst es. Schafft ihr nicht, schaffe ich auch nicht. Wäre das, dann würde Jesus nicht sterben. Jesus ist gestorben, weil gerade wir so schlecht sind. Also, der alte Bund sagt, einmal im Jahr ein Opfer und das Volk in Gänze bekommt ein Segensjahr wegen eines einzigen Opfers. Aber die müssen das wiederholen. Und dann kam der neue Bund. Ich meine, das ist ja schon cool genug, oder? Das ist ein Tempel. Ich beklaue meine Nachbarn. Ich mache dies, jenes falsch. Ich betrüge meinen Arbeitgeber. Gut, es gibt Konsequenzen. Ja, wirst du erwischt, wanderst du in den Knast. Das Opfer bringt dich nicht aus dem Knast. Da bleibst du im Knast. Die Konsequenz trägst du, wenn du erwischt wirst. Also es ist ja nicht so, dass alle dann... Die Vergebung kam von Gott, aber die Gesetze unter den Menschen galten immer noch. Also das, die sozialen Gesetze. Also wer erwischt wurde, weil er sich falsch verhalten hatte oder was geklagt hat, der musste natürlich dafür bezahlen. Das meine ich nicht. Ich meine, die Beziehung, die Segensbeziehung zwischen Gott und seinem Volk war gewährleistet durch die Darbringung eines einzigen jährlichen Opfers. Und das nenne ich unglaublich großzügig. Aber jetzt geht Gott einen Schritt weiter. Im neuen Bund stirbt Jesus, Gottes Sohn, eins für allemal und wir bekommen für all unsere Sünden eine einmalige, ewige Vergebung. Ja! Keine Wiederholung jedes Jahr. Es gibt kein Kreuz, was aufgestellt wird, wo Jesus Jahr für Jahr hinkommt und das macht. Das geht nicht. Also wir haben diese spezielle Situation, in der wir sind. Im neuen Bund hat dieses Opfer Jesu Ewigkeitscharakter. Damit hätten die Christen eigentlich Erlösung und Segen vergleichbar mit dem alten Bund schon in diesem Opfer drin empfangen. Logisch, oder? Denn Vergebung der Sünden bedeutet Einzug in Gottes Segensreich. Das ist das, was der alte Bund durch das Opfer, die Vergebung, vorgelegt hat. Du bist in Gottes, unter Gottes Schutz, also genießt du Gottes Segen, weil Gottes Wesen segnet. Jetzt kommt langsam, denke ich, bei euch so ins Grübeln, hier, Vergebung, Segen, vielleicht ein bisschen schneller, lass so mit dem Segen. Nein, wir nehmen das Alte und vergleichen mit dem Neuen. Die Symbolik ist gesegnet durch Vergebung, gesegnet durch Vergebung. Also das eine ist alt, das andere ist neu, also sind wir durch das Blut Jesu gesegnet. Wir sind vergeben und wir sind gesegnet. Wer das glaube, sagt Amen. Amen. Gut. Gott hätte natürlich damit sagen können, ich höre auf. Denn der alte Bund war das. Das ist das, was die Juden bekommen haben. Warum sollen die Nicht-Juden oder die im neuen Bund mehr bekommen? Das reicht doch eigentlich. Das hat Gott aber nicht. Vor seinem Tod wurde Jesus gefoltert. Und er wurde gedemütigt. Er wurde vor der gesamten römischen Garnison, hat man ihm seine Kleider runtergerissen, er war nackt. Nackt vor ganzen Menschen, möglicherweise auch am Kreuz. Man wird, die Bilder, die man sieht am Kreuz, das ist immer so ein Tuch um seine Lenden, aber so sind, sie haben ihm seine Klamotten vom Leib gerissen. Jesaja beschreibt diese Schmerzen und diese Wunden, die Jesus erlitten hat, als der Preis, hört genau hin. Er beschreibt sie 7 Jahrhunderte vor diesem Ereignis. Beschreibt Jesaja diese Schmerzen, diese Wunden als der Preis für unsere Krankheiten und für unsere Schmerzen. Jesaja 53, 4 und 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Friede mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Damit aber nicht genug. Wir haben nicht nur Vergebung der Sünden, Einzug in Gottes Segensreich, wir bekommen auch noch körperliche Erleichterung durch das Leiden Jesu. Unsere Schmerzen und unsere Krankheiten hat er getragen. Stufe 2. Damit aber nicht genug. Jesus hat eigentlich nach jüdischem Gesetz gesteinigt werden sollen zum Tode. Er wurde aber nicht gesteinigt, er wurde gekreuzigt, wissen wir. Und das Kreuz war aus Holz. Und im Galater 3 steht, im Galater Kapitel 3 steht, im Vers 13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit sind wir Christen frei von jedem Fluch. Irgendjemand sagt, ja, so eine Festlegung über mich sprechen. Kannst du 1000 sprechen, spielt keine Rolle. Es ist auch nicht wichtig, ob ich sie ablehne oder nicht. Diese Aussage, die jemand über mich macht, spielt keine Rolle. Es geht ja nicht darum, Moment, ich lehne es ab, das im Namen Jesu, deswegen sonst wieder mich erreichen. Dann hast du nicht kapiert. Es geht doch nicht danach, ob du das so machst. Es geht darum, dass er das getan hat. Wir neigen dazu, uns in irgendeinen religiösen Modus irgendwie zu bewegen. Wow, der hat was gesagt oder das haben meine Eltern erlebt und so weiter und so. Wir begreifen gar nicht, dass es getan worden ist durch Jesus Christus. Gottes Plan war es, alle Christen so in diese Position zu stellen, dass sie unerreichbar sind durch irgendeine Festlegung, irgendeine Negativaussage, irgendeinen Flug. Das ist gut. Wir Christen sind frei von jeglichem Fluch, jeglicher Festlegung, die wir auch immer aus unserem alten Leben, ja, mein Vater war Alkoholiker, deswegen und so weiter, spielt keine Rolle. Es gibt Dinge, die sind nicht für uns. Wovon rede ich die ganze Zeit? Ich rede von den Grundvoraussetzungen im Neuen Bund. Ich rede also nicht von den Sachen, die wir erreichen würden, sondern ich rede davon, wie unser Christsein anfängt. Wenn wir Jesus annehmen, ist es das, was Gott uns mitgibt. Das ist der neue Bund. Vergebung der Sünden, Befreiung vom Fluch, Genesung von allen Krankheiten und Schmerzen und ein Leben unter Gottes Segen. Das versteht Gott und das versteht sein Wort unter neuen Bund. Ich habe noch keinen Amen gehört. Ich gebe euch gerade fantastische Informationen. Und dann guckt ihr mich so unglaublich an, als würde ich irgendwas herumfaseln. Voraussetzung im neuen Bund. Vergebung der Sünden. Befreiung vom Fluch. Genesung von allen Krankheiten und Schmerzen und ein Leben unter Gottes Segen. Ist aber langsam kommt es an. Ich weiß. Ich habe das gleiche Problem wie ihr. Dass nicht diese Aussagen, dass sie nicht bei allen Christen gleich angenommen werden, das wundert mich. Deswegen wundert mich überhaupt nicht, dass ihr so still zuhört und sagt, was bringt er da für Aussagen? Kennt ihr den Alltag, die Realität der Christen nicht? Ich habe es nicht geschrieben. Wir müssen uns ernsthaft fragen, an wen glauben wir? Mit wem wollen wir eine Beziehung anfangen, die siegreich ist? Was hat er für Voraussetzungen für uns? Was ist das denn für eine Schatztruhe, die er vor uns stellt und sagt, willst du mit mir reden? Spring erstmal in die Truhe, bedien dich und dann lass uns mal miteinander reden. Das ist unser Gott. Wir Christen sehen das unterschiedlich. Das weiß ich, ich habe den ganzen Weg mitgemacht. Es fängt schon damit an, dass einige von uns sich schon, wenn sie irgendwas machen, nennen wir das, die haben gesündigt. Sie haben irgendwas gemacht und vor ihren eigenen Augen sagen sie, also das ist blöd, das ist doof. Allein das reicht, damit sie sich selbst schon von Gott getrennt fühlen, weil irgendjemand ihnen gesagt hat oder hat glauben lassen, dass wenn du dich schlecht verhältst vor Gott, dann mag dich Gott nicht mehr. Du musst Buße tun. Du musst reuevoll vor Gott Tränen gießen, wie sonst was. Und er sagt, Herr, es tut mir leid, Asche auf mein Haupt, bitte nimm mich wieder. Das hat einer gedacht. Und weil Jesus uns so gut kennt als Menschen, hat er dieses Beispiel gegeben von dem verlorenen Sohn, der hingegangen ist und alles verprasst hat und zurückkam und mit seiner Strategie, die da hieß, wenn ich zurückkomme zu meinem Vater, nicht weil ich ihn liebe, sondern weil ich Hunger habe, man muss wirklich verstehen, das ist keiner, der kommt und sagt, es steht in der Schrift, ich sehe ein, ich habe mich schlecht verhalten, das war nicht seine Motivation. Seine Motivation war nicht, ich werde hingehen, ich werde mich für meine schlechte Handlung entschuldigen. Seine Motivation war, ich habe Hunger und seine Mitarbeiter kriegen zu essen, da will ich auch ran an den Topf. Das war seine Motivation. Und er kam zu seinem Papa mit, ich werde meine Stöhne-Story erzählen, und dann Sein Vater hat sich nicht mal die Zeit genommen, das so zu hören. Er hat gesagt, mein Sohn war verloren, er ist wieder da! Lass uns feiern! Das ist das Herz eines Vaters. Ich hatte erst mal gesagt, weißt du was? Wir gehen dich immer waschen. Und du wartest auf der Terrasse auf mich. Du gehst nicht ins Haus, wir müssen noch reden. Das hätte ich gemacht. Ich kenne mich. Sei doch froh, dass ich nicht Gott bin. Ich hätte es gemacht und ich bin sicher, im Raum bin ich nicht der Einzige. Das ist so kränkend, dass so ein Sohn kommt und sagt, gib mir mein Erbteil. Das heißt, ich kann nicht mal warten, dass du krepierst. Ich möchte es jetzt schon haben. Ja, und das zeigt uns, wie Gott die Dinge sieht. Gott ist nicht derjenige, der da ach komm, zeig mal, dass du das richtig ernsthaft bereust. Das war nie so im Alten Testament. Das ist eine Vorstellung, die wir von Gott haben, die der Schrift überhaupt nicht entspricht. Denn es war niemals von Gott, weil er seine Schöpfung so gut kennt. Er hat niemals die Erwartung an seine Schöpfung, weder an den Israelis noch an den Christen, dass sie sich besonders gut verhalten. Das hat er nie gedacht. Ich werde euch nur das beweisen. Sonst hätte er im alten Bund kein Opfer gegeben. Der hätte sie russisch geschleift, bis sie so sind, wie er will. Aber das hätten sie eh nicht geschafft. Deshalb hat er gesagt, bevor ihr euch abmüht und sowieso versagt, hier, Opfer. Das war klar. Weil das Gesetz eigentlich das Mittel ist. Das Gesetz ist der Spiegel unseres Unvermögens. Das ist das, was Gott benutzt, um jedem Menschen zu sagen, du wirst niemals so gut sein, dass du mir gefällst. Du brauchst einen Retter. Dafür ist das Gesetz da. Und wir denken ja, weil wir, das ist ja schon die erste Stufe. Wenn jemand als Christ schon diese Sorge hat, dass wenn er sich falsch verhält, dass Gott ihn nicht mehr mag, was hat das für einen Einfluss auf seine Beziehung? Das ist eine kaputte, schiefe Beziehung. Der will sich niemals trauen. Gott, der will sagen, wenn er ein Wehwehchen hat, ja, kein Wunder, so schlecht wie ich bin, kein Wunder, dass es mir schlecht geht. Weil ich nicht mal kapiert habe, mit wem ich zu tun habe. Ich sage, Gott, aber das ist ein weiter, mächtiger Gott. Aber das ist niemals mein Vater. Ich habe Angst vor dem. Ich habe nichts gegen Reue, nicht falsch verstehen. Also wenn man wirklich was für Murks hat, ist es gut, dass man es erkennt und das vor Gott auch mal ausspricht. Oder vor den Menschen, die man gekränkt hat. Aber man muss verstehen, dass das niemals eine Voraussetzung ist für eine Beziehung zu Gott. Man wird ja nicht Unchrist, nur weil man jetzt etwas falsch getan hat, sonst wäre keiner von uns Christ. Denn jeder von uns hier vermurkst irgendwann irgendwas. Fragt meine Frau. Und deswegen kann das nicht die Basis unserer Beziehung zu Gott sein. Denn Jesus wird nicht für jeden Murks, den wir machen, sich nochmal kreuzigen lassen. Wir müssen verstehen, der hat alle vergangene, jetzige und zukünftigen Sünden getragen. Das ist ja auch merkwürdig, das verstehe ich nicht. Wir waren keine Christen und wussten, egal wie gut wir uns verhalten, werden wir nicht gerettet. Das wussten wir alle. Und jetzt, wo wir Christen sind, sobald wir mal ein bisschen rumfaulen, denken wir, oh, jetzt ist bin ich mehr, ich habe meinen Status verloren. Es kann doch nicht sein, das Blut Jesu ist doch mächtiger als, also, ich verstehe nicht, aber ihr habt mich verstanden, glaube ich. Wenn Christen ihre Identität als Kinder Gottes so schnell in Frage stellen, ist ja klar, dass sie sich natürlich, okay, was nicht. Es kann auch sagen, ja, ich bete zu wenig. Deswegen bekomme ich keine Gebetserhörung. Ich möchte meine Bibel einmal im Jahr durchgelesen haben. Dem anderen macht das. Ich faste nie. Die anderen fasten bis 40 Tage am Stück. Kein Wunder, dass ich so Gott meine Gebete nicht erhört. Denkt ihr wirklich, dass Gott so eine Art Performance-Skala hat für jeden von uns? Wenn du, also so einen Vater will ich gar nicht haben. Denn nicht mal im Alten Testament, nicht mal im Alten Bund hat er das von den Juden verlangt. Nicht mal von denen hat er das verlangt im Alten Bund. Geschweige im Neuen. Also, es geht nicht darum, sich Gottes Segen zu verdienen oder zu erarbeiten. Nun, wenn wir soweit sind, existiert natürlich eine Schieflage. Aber Gottes Herz, weil Gott den Menschen kennt, hat uns Jesus den Heiligen Geist gegeben. Und es steht, und das ist ja gut, im 1. Korinther, im Kapitel 2, in den Versen 9 bis 14, warum Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Ich habe, glaube ich, auf 3 Slides zusammengepackt, damit es groß genug ist, aber ich lese es am Stück. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also für uns. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Jetzt wird's cool, ne? durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Hier steht, wir, so wie wir sind, durch diesen Heiligen Geist, den wir empfangen haben, als wir ja zu Jesus gesagt haben, sind imstande, Gottes verborgensten Gedanken und Absichten kennenzulernen. Begreift ihr das? So weit lässt sich Gott auf uns ein. Ihr bekommt meinen Geist, damit ihr wisst, wer ich bin und was ich mit euch vorhabe. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Logisch. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Das ist ja so ein Triumphalismus. Ich glaube, wenn Paulus das geschrieben hat, der muss ja so richtig, wie ich, fett geschrieben, aber die hatten kein Fett schreiben. Wir, dieser Geist, den Menschen nicht haben können, wir haben den, wir können Gottes geheimen Wünsche, Vorstellungen kennen. Privileg nennt man das. Genauso wie die Gedanken eines Menschen, nur diese Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist. Ich muss mal lesen, das ist wie Musik. Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist dieser Welt. Darum können wir, weil wir diesen Geist haben, können wir erkennen, was Gott uns in seine Gnade, und jetzt kommt, alles geschenkt hat. Denkt ihr, Gott schenkt uns Krankheiten? Ist das ein Geschenk eines liebenden Vaters, etwas Negatives? Nee, ganz im Ernst. Wir müssen anfangen zu begreifen, mit wem wir zu tun haben, weil wir so viel Müll sonst mit uns schleppen. Der Gott, den wir besingen, den sollten wir langsam als Vater betrachten. Denn von allen mächtigen Namen, die er im Alten Testament hat, ist Jesus gekommen, um einen einzigen Namen bekannt zu geben. Vater. Das war sein Auftrag. Dieser mächtige Yahweh, oder wie auch immer man ihn nennt, Elion, Elohim, Gott mehrerer Arten, das ist dein und mein Vater. Und er schenkt uns einen Geist, damit wir erkennen, was er uns alles geschenkt, Vergangenheit hat. Er hat uns geschenkt, das, was ich ihm als Voraussetzung für den neuen Bund schon aufgelistet habe. Vergebung der Sünden, Befreiung vom Fluch, Genesung von allen Krankheiten und Schmerzen und ein Leben und Gottes Segen. Das hat er uns alles geschenkt. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Und das war das Problem von Paulus. Wenn er das erzählt hat, haben die Leute gesagt, nö, das ist zu groß. Dann sagt er, ihr könnt das nicht mit eurer Logik verstehen. Es braucht dafür Gottes Geist. Der Geist Gottes, der uns lehrt, das ist der, der das macht. Der menschliche Geist kann das nicht begreifen. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Spannung gab es also nicht nur bei uns, sondern auch damals in der Urkirche. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben viele von uns mittlerweile verstanden, dass unser Christsein allein durch das Opfer Jesu gerechtfertigt ist. Und viele von uns dadurch akzeptieren, dass Gott uns unsere Fehlbarkeit nicht anrechnet. Das akzeptieren, hoffe ich, alle hier. Und für diejenigen, die hier unter uns noch dran zweifeln, dann gibt es was, was ich euch nochmal gebe. Hebräer, Kapitel 16, die Verse 17 und 18. Da definiert Gott selbst in seinem Buch den neuen Bund, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen, mit uns, Gott, ich, wir, uns, mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich, Gott spricht, werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Das ist der neue Bund. Steht da drin, dass wir nie mehr sündigen? Es steht da, ich werde das nicht mehr berücksichtigen. Und jetzt frage ich, warum? Weil dafür bezahlt worden ist. Jesus hat dafür bezahlt. Deswegen ist es für Gott nicht mehr relevant. Genauso wie im alten Bund ein Opfer dafür war, ein gesamtes Volk freizusprechen, so ist Jesus die Ursache, warum Gott sagt, so hat am Kreuz genagelt. Das ist gute Nachricht. Aber nicht alle wollen die volle Bedeutung unseres Status als Kinder Gottes genauso selbstverständlich hinnehmen. Nach dem Motto, Vergebung der Sünden, ja, aber Genesung von all meinen Krankheiten, Befreiung von all meinen Schmerzen, der Lasso, der hat gut reden. Ich spüre immer noch die Symptome der Krankheit. Ich sehe doch die ärztlichen Befunde. Das ist ja doch dieses Ding. Das ist ja eindeutig. Wie kann es sein, dass ich angeblich gesund bin, wenn die Fakten das Gegenteil untermauern? Ich bin froh, dass ich diese Verse nicht geschrieben habe. Ich kann mich damit befassen. Jesus wusste, deswegen ist die Bibel so cool, Jesus wusste von dieser Spannung schon und beugte schon vor, indem er seinen Jüngern empfahl, und das lesen wir im 1. Korinther Kapitel 11, da geht es ums Abendmahl, 23 und 25, da steht, und Paulus hat geschrieben, aber er sagt, Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran. Denkt daran, nicht nur feiern, denkt daran, während ihr feiert. Denkt daran, während ihr das Brot nehmt. Was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Frage, was hat Gott, Jesus, gemacht? Woran wir denken sollen? Der hat unsere Schmerzen und unsere Krankheiten durch seine Schmerzen und seine Wunden getragen. Hat er? Denkt daran, während ihr das tut, denkt daran, dass ihr das, was ihr denkt zu spüren, nicht mehr habt. Jedes Mal, immer wieder sollt ihr das tun. Warum? Weil wir Menschen so komisch sind, dass wir, egal wie heiß motiviert wir aus einer Predigt rauskommen, kommt die nächste Kleinigkeit, ups, ich spüre was hier, ach Mensch, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Wir bekennen, was unser Herz leider nicht annehmen sollte. Wir bekennen das Falsche, weil wir an das Falsche glauben. Wir verwechseln Fakten und Wahrheit. Fakten sind nicht unbedingt. Fakten haben mit unserer Sinneswahrnehmung zu tun. Und Fakten, wenn ich sage, ich sehe graue Schuhe, wenn ich die schaue, ich sehe Schnürsenkel, wenn jemand hinter dir ist, ich sehe deine Schuhe, die sind grau, aber ich sehe keine Schnürsenkel. Wo willst du beweisen, dass ich Schnürsenkel in den Schuhen habe? Weil ich die Schuhe von vorne sehe. Von hinten sieht man die Schnürsenkel nicht. Vielleicht ist es an der Seite irgendein Reißverschluss. dass meine Sicht dieser Realität ist beschränkt. Wir sehen etwas, wir spüren etwas und wir halten das für die Wahrheit. Jesus sagt, denkt dran. So oft ihr dieses Brot esst, denkt daran, was ich für euch. Ich habe es nicht für mich gemacht, ich habe für euch getan. So oft ihr das Brot esst. Ebenso nahm er das nach dem Essen den Kelch, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt ist. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Vergebung der Sünden kommt mit der Konsequenz, in Gottes Segensreich angenommen zu sein. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, oder? Das ist das, was wir eigentlich annehmen, indem wir sagen, Herr, ja, ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Bedeutet das automatisch, ich nehme die Vergebung meiner Sünden an, ich nehme die Befreiung von jeglichem Fluch an, ich nehme die Genesung von all meinen Krankheiten und meinen Schmerzen an, ich nehme Gottes Segen an. Das bedeutet, ja, zu Jesus sagen. Und nichts anderes. Zu diesem Gott lohnt es sich dann, eine Beziehung aufzubauen. Ich habe euch gesagt, es wird ein bisschen dauern. Das Brot bedeutet also, ich bin geheilt worden. Nach dieser Logik, oder? Sind wir uns einig? Wir lesen hier, ich habe es nicht geschrieben. Ich könnte checken, ihr habt die Referenz. Der Kelch bedeutet also, ich bin vor Gott auf ewig gerecht und gesegnet. Wie geht das, dass ich mich so sehen kann, wie Gott mich sieht? Denn das ist Gottes Sicht auf meine Person. Gott sagt, du nimmst mein Angebot an, also bist du, warum ich das getan habe. Römer Kapitel 12, Vers 2. Wie kann ich das hinbekommen, dass ich mich sehe, wie Gott mich sieht? Der sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Lasst euch von Gott verändern. Passiv. Wir tun nicht. Wir lassen uns verändern. Damit euer ganzes Denken neu justiert, ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Beziehung mit Gott hat sichtbare Konsequenzen in unserem Alltag. Was wir fühlen, ist nicht immer konform zu Gottes Realität. Ich will sagen, was wir fühlen und wahrnehmen, ist nicht immer konform zu Gottes Realität. Mit Gott in Beziehung zu leben, verändert nicht nur unser Denken, sondern auch unser ganzes Leben. Ich lerne das Unsichtbare aus Gottes Realität. Jetzt wird's kompliziert. Ich muss langsam reden. Ich lerne das Unsichtbare aus Gottes Realität. Ich bin geheilt, ich bin gesegnet, ich habe keine Schmerzen mehr. Und ich bin in Gottes Segen. Ich habe auf die Uhr geguckt, sonst würde ich einen Exkurs machen über Josef. Aber ich muss das loswerden. Trotzdem, sorry. Das sind 2 Minuten länger. Josef kommt, verkauft als Sklave von seinen Brüdern an Nomaden, die ihn dann auf dem Markt in Ägypten verkaufen, an Potiphar. Und da steht in der Bibel, Gott war mit Josef und Josef war gesegnet. Er war nackt, als er verkauft wurde. Wisst ihr, was er nackt sein? Er war nackt, richtig nackt. Das war bestimmt ein Kuriosum, der Josef, nackt wie er war. Nun, das ist derjenige, der als gesegnet betrachtet wird. Gottes Realität ist eine andere als unsere. Josef hat wahrscheinlich nicht gefühlt, dass er gesegnet ist. Die Bibel sagt, er war gesegnet. Potiphar hat gesehen, dass ein Sklave gesegnet ist. Deswegen hat er ihn vom einfachen Sklaven zum Verwalter all seiner Güter gemacht. Josef war trotzdem Sklave. Und die Bibel sagt, er war gesegnet. Er hat es wahrscheinlich so empfunden, sein Meister aber. Und so weiter und so fort. Das hat Jahre gedauert. weil Gottes Segen, Gottes Realität ist nicht immer unsere Realität. Ich komme zurück. Ich lerne also das Unsichtbare aus Gottes Realität über meine sichtbaren Erfahrungen zu setzen. Gottes Verheißungen sind die unsichtbare Realität. Meine Wahrnehmung ist das, was mich bedrückt. Mehr noch, Steigerung. Ich erkenne die Realität des Unsichtbaren, der unsichtbaren Wahrheit in Gottes Verheißungen als gültig. Wenn ich mich mit Gott bewege, verändert sich in meinem Denken etwas, dann wird plötzlich das, was da geschrieben ist, für mich wahr. Und in dem Moment fängt es an, meine sichtbare Welt zu beeinflussen. Ich erkenne die Realität der unsichtbaren Wahrheit aus Gottes Verheißung als gültig über meine eigene Wahrnehmung. Und dann hat das eine Konsequenz. Weil ich das erkenne, erwarte ich, dass sich Gottes Realität in meinem Alltag materialisiert. Gott prägt uns. Es ist kein Spiel. Ich werde so lange beten, bis es irgendwann ist. Nein, so ist es nicht. Glaube ist nicht, ich wiederhole irgendwas mantramäßig, bis es sichtbar wird. Das ist nicht Glaube. Glaube ist, ich sehe die Dinge, wie Gott sie sieht. Das ist Glauben. Weil ich in mir etwas gemacht habe, ja, ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich kann es nicht, aber ich weiß, ich bin gesund. Ich habe es angenommen. Es ist von diesem Buchstaben in mein Herz gesprungen. Und dann spüre ich vielleicht Schmerzen, aber das beunruhigt mich nicht mehr. Es wird passieren, dass die Gesundheit sichtbar wird. Die Symptome werden verschwinden. Das nennt man Glaube. Die im Hebräer steht, in Hebräer Kapitel 11, den Vers kennt ihr, den wiederhole ich für euch. Denn was ist Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ich hoffe drauf. Ein Überzeugtsein. Das ist etwas, was wir nicht produzieren. Das ist das, was Gottes Geist in uns produziert, weil wir Beziehung zu Gott pflegen. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich habe ein Beispiel. Was geschieht, wenn ein Mensch zu lange in der Sonne steht? Seine Farbe ändert sich, ne? Um allgemein zu bleiben. Es könnte, je nachdem, ob aus England kommt oder aus Deutschland, es kann ja krebsrot werden oder braun. Also auf jeden Fall ändert sich die Farbe, nur weil man in der Sonne steht, richtig? Es ist aber auch so, wenn man eine regelmäßige Begegnung mit Gott hat, in einer lebendigen Beziehung, bleibt das nicht ohne Auswirkung auf unser Äußeres. Wer es nicht glaubt, soll es probieren. Unser Inneres verändert sich sowieso. Wir werden ruhiger. Fragt meine Frau, die wird euch erzählen. Man wird ruhiger, man beherrscht andere Dinge, man wundert sich über die Veränderung, die Gott in uns vollbringt. Aber wir werden äußerlich auch anders. Gottes Wort macht gesund. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir kommen dem Ende nahe. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Da sind mächtige Worte hier drin. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wenn wir uns Gott nähern, sein Wort, am Anfang war das Wort war bei Gott. Gott war das Wort, er wurde Mensch, Jesus Christus. Dieses Wort, was wir in schriftlicher Form hat, lebt. Habt ihr schon mal versucht, ein Roman, was euch gefällt, dreimal zu lesen? Habt ihr das schon mal versucht? Ist das die gleiche Spannung wie das erste Mal? Nein. Nö, ne? Ist irgendwie weg. Ne? Das erste Mal, das ist so richtig, dann liest, kannst du nicht mehr loslassen. Dann hast du gelesen, weißt du, wie das ist, und dann kommt das Schlusswort, und dann sagst du zwei Monate, Jahre später, ach, das war ein cooler Roman, lese ich nochmal. Und dann fährst du fest, nein, Nein, so cool ist es. Ah, das ist nicht mehr so. Aber das passiert zumindest mir nicht, ich hoffe euch auch nicht, mit der Bibel. Das ist so wie eine Zwiebel. Und jedes Mal machst du eine Schicht hoch und dann siehst du, da drunter ist ja noch was Wertvolles. Und das ist immer frischer, was da drin ist. Man bewegt sich da und das hört nie auf. Das Wort Gottes ist lebendig, weil es Jesus ist. Das Wort Gottes ist so spannend, weil in diesem Wort, wenn wir uns damit befassen, sehen wir uns, jetzt erkläre ich das, wir sehen uns, indem wir jede Verheißung sehen, die uns gewidmet ist. Und da heißt es, du bist gesund, das heißt, du bist gesegnet, es heißt, Fluch erreicht dich nicht, das heißt, Gott liebt dich und dass er für dich sorgt, dass er dein Versorger ist, das ist alles da. Und da, was siehst du? Du siehst dich. Nun, du liest das und sagst, okay, das ist interessant, das klingt gut und so weiter. Nein, du siehst dich. Wenn du liest, ja, so wie er ist, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, im Vers 17b, da steht, so wie er, Jesus, ist, so bin ich in dieser Welt. Da ist Identifikation so. Ist er krank? Nein, ist er nicht. Also bin ich auch nicht. Ist er an Gottes Recht? Ist er in Gottes Raum? Dann bin ich mit ihm in der himmlischen Welt. Steht nicht nur in der Bibel, es ist auch so, wie Gott uns sieht. Und dann denke ich, wow! Das passiert. Was passiert? Ich lese da und was sehe ich? Ich sehe, das, was ich sehe, gehört mir. Es geht um mich. Und das sagt die Bibel. Ich sehe wie in einem Spiegel, ich betrachte das Ebenbild von wem? Von Gott. No, im Ernst. Wenn ich in diesen Spiegel sehe, und ich sehe Jesus. Was bedeutet das denn für das Originalbild hier? Was bedeutet das? Du schaust in den Spiegel. Und das, was du siehst, ist Jesus. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich? Sag's mir. Dass du? Nee, komm. Sag's einfach. Traut euch, dass du Jesus bist. Ich hab's nicht erfunden. Steht da. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Wow! Gott sagt, der, den du siehst, das ist der, den ich sehe. Du bist wie mein Sohn. Ist mein Sohn krank? Leidet mein Sohn unter einem Fluch? Fehlt meinem Sohn irgendein Segen? Da sind wir, gerade da. So sollt ihr erkennen, was ihr in den Spiegel seht. Das seid ihr. Sagt ihr ja dazu. Zu diesem Ebenbild im Spiegel. Oder sagt ihr, nö, ist nicht für mich. Oder sagt ihr, nee, das hat Gott für mich vorgesehen, nehme ich an. Wir werden im Inneren ähnlicher. Es verändert sich was in uns durch den Geist Gottes. Steht unten rechts. Es ist das Werk seines Geistes. Es geschieht eine Transformation. In der dritten Zeile steht, in der umgestaltet, in der fünften. Wir werden umgestaltet. Gott verändert uns durch seinen Geist, der in uns wohnt, damit wir erkennen, das bist du. Du bist gesund. Du bist gesegnet. Mein Ja zu dir ist unvergänglich. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist der Gott, der will, dass wir mit ihm Beziehung anfangen. Und das ist herausfordernd genug für unser Denken. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns dahin führt. Nun, das sind jetzt meine letzten Zeilen. Ruf für euch, ne? Sagen wir dann zu jedem Grundwerk Gottes, für alle Christen, sagen wir, ja, das bin ich. Das bin ich. Dieser neue Mensch, wie es in 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Viel mehr wissen wir, wenn jemand in Christus, zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich bin dieser neue Mensch. Ich gucke in den Spiegel, da sehe ich nicht mehr mich. Ich sehe diesen neuen Menschen, da bin ich. Nächste. Ja, das bin ich. Ich bin frei von Schmerzen und Gebrechen. Ich habe es vorhin gelesen, ich lese es nochmal. Ich lese das Ende. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft für uns. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Bin ich, sage ich ja zu diesem Menschen, frei von Schmerzen und Gebrechen? Sage ich ja, nächste Seite. Sage ich, ja, das bin ich. Ich bin gesegnet mit allen himmlischen Segnungen in Christus Jesus. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Das ist alles in der Vergangenheitsform. Das heißt, Jesus hatte eine Mission, die er erfüllt hat, und dann sagt Gott, nehmt. Deswegen steht hier, bekommen haben, geheilt worden, Neues hat begonnen. Alles erledigt. Das ist die Grundvoraussetzung. Man entwickelt sich nicht zu einem. Wenn du Christ bist, bist du das. Und dann sagt Gott, wenn du zu mir eine Beziehung pflegst, und deswegen lohnt es sich, mit Gott eine Beziehung zu haben, werde ich dir das alles offenbaren durch meinen Geist. Amen.